Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort zur Predigt steht im 14. Kapitel des Römerbriefes, Verse 14 bis 23. Römer 14, 14 bis 23 und lautet: Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise bedrückt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit schlechtem Gewissen isst. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Liebe Gemeinde, rein oder unrein, diese Kategorien sind uns kaum bekannt. Sie stehen ja im Zusammenhang mit einem religiösen Kultus, aber wir leben säkularisiert und emanzipiert, so dass wir uns keine Vorschriften machen lassen hinsichtlich dessen, was wir essen und trinken oder wie wir mit der Welt umgehen. Wir erinnern uns aber daran, dass orthodoxe Juden bis heute an den alttestamentlichen Speisegesetzen festhalten, denen zufolge es reine und unreine, zum Beispiel reine und unreine Tiere gibt. Im 3. Mose 11 findet sich dazu eine ausführliche Liste. Rein, auf Hebräisch koscher, ist zum Beispiel das Fleisch von Rindern, unrein aber das von Schweinen. Und ähnlich verhält es sich im Islam. Auch dort gibt es Speisen, die, wie es heißt, halal sind und solche, die haram sind. Und wie im Judentum ist zum Beispiel Rindfleisch erlaubt und Schweinefleisch verboten. Die Bestimmungen über das, was rein und unrein ist, gehen freilich sowohl im Judentum als auch im Islam sehr viel weiter, aber das soll uns hier nicht weiter beschäftigen. Indes bauen auch wir als säkulare Menschen wieder Befindlichkeiten auf, wenn es um den Umgang mit geschöpflichen Dingen geht. Da ist zum Beispiel die moderne, angeblich auf bewusste Ernährung bedachte Akademikerin, die generell auf Fleisch verzichtet und stattdessen vegane Steaks auf den Teller legt. Oder da ist der grüne Politiker, der nur biologisch erzeugte Nahrungsmittel zu sich nimmt, im Normalfall medienwirksam mit dem Fahrrad zum Parlament fährt, aber ohne die Medien dann seinen Audi mit Dieselmotor keineswegs in der Garage stehen lässt. Da ist Otto Normalverbraucher, der durch die beständige mediale Berieselung glaubt, er könne mit Energiesparlampen und einer möglichst dicken Dämmung der Wände in seinem Hause das Klima retten. Hinzu kommt das, was die Philosophen der 68er von der modernen Technik vorgetragen haben. Sie fanden, dass die moderne Technik den Menschen seiner selbst entfremde, ihn in unnatürliche Lebensformen zwinge und ihm die kindlich-spielerische Freiheit und Spontaneität im Umgang mit der Welt raube. Daher die Skepsis im Blick auf die Technik, Auch im Blick auf die Kernenergie und auf den Verbrennungsmotor und auf die Apparatemedizin und auf das getaktete und durchorganisierte Leben. Bei solchen Anschauungen gibt es mehr als genug Anlass, bei dieser oder jener Handlung ein schlechtes oder wenigstens ein halbwegs schlechtes Gewissen zu haben, weil das, was man tut, angeblich nicht im Einklang steht mit dem, was als ökologisch korrekt und klimagerecht gilt. Wir stehen bei diesen Beobachtungen vor dem Phänomen, dass der moderne und aufgeklärte Mensch die Welt wieder mythisiert. Vor Gott meint er sich nicht fürchten zu müssen. Aber davor, dass sich die sogenannte Natur an ihm räche, wenn er ihr nicht den nötigen Respekt zolle. Und so ist eine neue Ökoreligion an die Stelle des christlichen Glaubens getreten. Und auf diesem Hintergrund erfindet der moderne Mensch dann immer wieder Dinge, deren Gebrauch er als problematisch ansieht. Und das ist die Folge, wenn man Gott, den Schöpfer, verleugnet und der Natur die Fähigkeit andichtet, sich selbst zu erzeugen. Ja, dann sprechen sogar ganz materialistische und atheistische Naturwissenschaftler auf einmal wieder vom kreativen Universum. Und schon wieder sind wir bei dem, was man glaubt. Oder besser beim Aberglauben. Der bestimmt das, was man tut, in viel größerem Maße, als man gemeinhin denkt oder wahrhaben will. Jeder Mensch, ganz gleich ob Christ oder Nicht-Christ, steht vor der Frage, wie er mit den Dingen, die diese Welt bietet, also mit Dingen, die Gott geschaffen hat oder die der Mensch nun aus den geschaffenen Dingen erzeugt hat, umgehen soll. Und dazu macht die Heilige Schrift eine ganze Reihe von Aussagen, und unser heutiger Predigttext gehört zu diesen. Er beginnt mit der Aussage: Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Das heißt also, Reinheit und Unreinheit haben sehr viel mit dem subjektiven Bewusstsein zu tun. Denn das, was Gott geschaffen hat, an sich, das ist ja gut. Wir werden uns im ersten Teil unserer Predigt mit diesem Sachverhalt beschäftigen. Und im zweiten Teil spreche ich darüber, wie Menschen dazu kommen, bestimmte Dinge für unrein zu halten, sie zu tabuisieren oder eben zu mythisieren. Und im dritten Teil müssen wir über den Glauben sprechen, der einen Menschen in die Freiheit führt. Und das alles steht im Zusammenhang dessen, wie ein Christ mit dem anderen umgeht. Wir kommen zum ersten Punkt. Alles ist rein. Der Apostel Paulus musste sich ja aus verständlichen Gründen mit der Frage nach dem rechten christlichen Kultus auseinandersetzen. Er kannte einerseits das alttestamentliche Gesetz und seine Vorschriften über rein und unrein, Reinheit und Unreinheit, und als Pharisäer hatte er diese Vorschriften auch auf Punkt und Komma gehalten. Aber gelten diese noch für den Christen? Paulus kannte im Übrigen auch die Vorstellungen der Heiden hinsichtlich der okkulten Behaftung der Opfer. Da wurden Tiere geschlachtet, um die Götter gnädig zu stimmen, und das Opferfleisch kam auf den freien Markt. Darf ein Christ solches Fleisch essen? Diese Frage beschäftigten die Menschen, die aus dem Heidentum zum christlichen Glauben kamen. Bevor sie Christen wurden, hatten sie problemlos solches Fleisch verzehrt. Aber die Erinnerung an den Götzenkult ließ sie dann, als sie Christen geworden waren, vor dem Verzehr solchen Fleisches zurückschrecken. Paulus geht dieses Problem an, indem er feststellt: Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und das Gebet. So schreibt er es an Timotheus in 1. Timotheus 4, 4 und 5. Wir bleiben hier einmal bei dem ersten Teil des Satzes und kommen auf den zweiten Teil, die Danksagung, später zurück. Was Paulus hier sagt, liegt auf einer Linie mit dem, was Jesus in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten äußerte. Da lesen wir in Matthäus 5, Vers 11: Was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, Das macht den Menschen Wunder. Und Markus fügt hier im Zusammenhang hinzu, damit erklärt er alle Speisen für rein. Markus 7, Vers 19. Diese Argumentation ist ja im Grunde schöpfungstheologisch. Sie geht davon aus, dass alle Dinge von Gott geschaffen sind und dass im Grundsatz das, was Gott mit der Welt geschaffen hat, eben nicht böse sein kann. Darum nimmt Paulus auch ein Wort aus dem Alten Testament auf, wenn er in 1. Korinther 5, Vers 25 sagt, die Erde ist des Herrn und was darin ist. Es waren dann die Platoniker und die Gnostiker, die in der Antike dann die sichtbare Welt für minderwertig hielten oder gar für böse, wie es die Gnostiker taten. Sie fanden, dass diese Welt vergänglich sei, dass man die Erfüllung seiner Wünsche in der Beschäftigung mit geistigen Dingen suchen müsse und nicht im Umgang mit den irdischen Dingen. Ja, der Umgang mit der Erde, mit dem Leib und mit den materiellen Dingen, der sei doch eines Menschen eigentlich gar nicht würdig. Heute verachten wir die geschaffene Wirklichkeit zwar nicht, aber man versteht sie als eine für sich genommen bedeutungslose, formbare Masse. Der moderne Mensch macht sich seine Welt so, wie sie ihm gefällt. Und dabei geht er so weit, dass er sich über seine geschöpfliche Beschaffenheit und seine Bestimmung hinwegsetzt, etwa indem er meint, selber entscheiden zu können, ob er Mann oder Frau, homo, hetero oder bisexuell sein wolle. Ein anderer lügt sich die Welt so lange zurecht, bis sie seinen Vorstellungen entspricht. Er behauptet Dinge, die man nicht beweisen kann. Ja, er konstruiert im nötigen Fall Fake News, und hängt sein Denken an Ideologien. Er glaubt der Lüge und meint, solange er sich wohlfühlt, sei doch alles in Ordnung. Das ist die moderne Art, die geschöpfliche Wirklichkeit, also das, was Gott geschaffen hat, für bedeutungslos zu achten. Sie ist vom Menschen gemacht. Und damit komme ich zum zweiten Punkt und spreche darüber, dass Tabus von den Menschen sind. Wie kommen die Menschen dazu, sich von der geschöpflichen Wirklichkeit zu distanzieren? Ganz ohne Frage haben wir es hier mit der Bosheit der Menschen zu tun. Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit nicht erkennen, und denen, die die Wahrheit erkennen. 1. Timotheus 4, 1-3. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit einer falschen Denkweise zu tun, der zufolge Menschen bestimmte Dinge für unrein oder böse halten. Sie haben selbst ein schlechtes Gewissen, aus welchen Gründen auch immer, und versuchen nun, dieses Gewissen zu entlasten, indem sie bestimmte Dinge meiden. Das gilt sogar in der Politik. Wenn man zum Beispiel über die Wirklichkeit nicht mehr reden darf, wenn Wahrheit tabuisiert wird, dann steht dahinter die Lüge, und zwar eine Lüge, die die Wirklichkeit, die Wahrheit, verdeckt. In der Gesellschaft der Gegenwart ist es verboten, Kritik zu üben an widerchristlichen Anschauungen. Eine sachliche Auseinandersetzung zum Beispiel über die fortschreitende Islamisierung Europas oder über die vermeintlichen Ursachen des Klimawandels oder über Grenzwerte bei Schadstoffen ist unerwünscht und wird von den sogenannten Leitmedien verdrängt oder eben nur selektiv dargestellt. Wenn Politiker die derzeit geltende politische Korrektheit als alternativlos verkaufen, dann richten sie ein Tabu auf, das die Suche nach Wahrheit und wissenschaftlich belastbaren Fakten unterbinden will und totalitäre Züge trägt. Das entspricht im Übrigen dem biblischen Menschenbild. Jesus sagt in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, Was aber aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen nicht unrein. Das heißt auch, eine Politik, die Abtreibung, gleichgeschlechtliche Partnerschaften und außerehelichen Sex gut heißt, steht im Zeichen menschlicher Bosheit. Medien, die durch eine selektive Darstellung von Fakten zwar den Anschein der Objektivität erheben, geben falsches Zeugnis, indem sie die gesellschaftliche Wirklichkeit nicht sachgerecht abbilden. Und eine Politik, die mit dem Schein des Rechts Menschen etwa mit überzogenen Steuern enteignet, ist nicht besser als ein Einbrecher, der am helllichten Tag ein Haus ausraubt. Schon Augustin wusste, dass gottlose Regierungen große Räuberbanden, Magna Latrocinia, sind, wie er sagte. Hinter der Mythisierung der Schöpfung und hinter der Tabuisierung der Frage nach Wahrheit und Wirklichkeit steht ein schlechtes Gewissen. Das haben jene, die die falschen Anschauungen erfinden und verbreiten, aber vor allem auch die vielen, die deren Anschauungen aufnehmen. Denn wer nicht an Gott, den Schöpfer, glaubt, der kommt zwangsläufig dazu, die Welt als Erzeugnis ihrer selbst anzusehen und einen, im wahrsten Sinne des Wortes, Heidenrespekt für die angeblich darin wirksamen Kräfte zu erfinden. Ein solcher Mensch hat ein schlechtes Gewissen, wenn er mit Hilfe der Technik die Welt in seinen Dienst stellt. Wenn er nicht an Jesus Christus als den Erlöser glaubt, dann zimmert er sich einen Mythos, demzufolge er meint, sich selbst retten zu können, sei es in frommer Weise, durch gute Werke, sei es auf säkulare Weise, durch den Versuch, die Ozonschicht, das Klima oder gleich die ganze Welt zu retten. Ich komme zum dritten Punkt und spreche über die Freiheit im Glauben. Weil Christus durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung der Herr der Welt geworden ist, darum muss der Christ, der dem Evangelium glaubt, keine Angst haben vor scheinbar verborgenen Mächten oder Kräften, die in der Welt wirksam werden. Denn Gott ist in Christus der Herr der Welt, und er trägt und erhält sie, solange es seinem Rat entspricht. Kein Mensch kann globale Erscheinungen wie das Klima oder die physikalischen Kräfte, die in der Welt wirksam sind, beeinflussen oder gar zerstören, geschweige denn optimieren oder gar retten. Der Mensch kann sich doch nicht anmaßen, die Schöpfung bewahren zu können, wie das unter dem Etikett Bewahrung der Schöpfung suggeriert wird. Es ist keine Anmaßung, wenn der Mensch die Schöpfung bebaut, das ist seine Aufgabe. Und wenn zum Beispiel beim Bau einer Straße ein Hügel im Wege steht und man dann entscheidet, den Hügel entweder zu zerschneiden oder einen Tunnel unter ihm hindurch zu bauen, dann wird kein böser Geist aus der Baugrube herausfahren und sich an den Menschen rächen. Wenn der Bau der Straße dem Menschen nützt und finanzierbar ist, dann steht dem kein biblisches Gebot entgegen. Weder die Planer noch die Bautrupps versündigen sich an der Schöpfung. Und sie versündigen sich auch nicht, wenn sie dabei einer seltenen Tierart den Lebensraum nehmen. Es steht ihnen aber frei, die betroffenen Tiere umzusiedeln, wenn sie sich diesen Luxus leisten wollen oder können. Sünde tun sie vielmehr dann, wenn sie Gottes Gebote übertreten, ja, wenn sie die Natur zum Götzen machen. Ein Christ, der dem Evangelium glaubt, muss darum kein schlechtes Gewissen haben, wenn er die Welt gebraucht und wenn er mit technischen Hilfsmitteln sich das Leben leichter macht. Im Blick auf die Tabus, wie sie besonders in den Religionen aufgerichtet werden, sagt die Schrift sehr deutlich: Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Ja, es gab im Alten Testament die Unterscheidung zwischen rein und unrein. Die Juden sollten lernen, dass die geschaffene Welt nicht unproblematisch ist und dass alles Natürliche von der Sünde durchsetzt ist. Doch in Christus ist diese Unterscheidung aufgehoben. Er hat die Welt mit Gott versöhnt. Als der Jude, Petrus, in ein heidnisches Haus gehen sollte, das des Cornelius, um den Menschen das Evangelium zu verkündigen, und wir müssen hier wissen, ein Jude hielt ein heidnisches Haus für unrein und wagte es nicht, ein solches zu betreten, um nicht selber unrein zu werden, da wurde Petrus mitgeteilt, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht gemein oder verboten. Also, weil Christus der Herr ist, kann der Christ mit gutem Gewissen ein Schweineschnitzel essen, sofern er es im Glauben tut und Gott für seine Gaben dankt. Und das gilt nicht weniger für das Götzenopferfleisch, das aus dem Götzentempel auf den Fleischmarkt kommt. Es gibt keine verborgenen Kräfte, die beim Essen solchen Fleisches auf den Christen wirken könnten. Und das gilt nicht weniger dann, wenn ein Christ sich an einer Tafel Schokolade oder an einem Glas Wein oder an anderen geschöpflichen Gaben Gottes erfreut. Sofern er im Glauben an Christus, in der Gewissheit der Versöhnung, im Frieden mit Gott, der Welt begegnet, sie gebraucht, sie sich zunutze macht oder genießt, und indem er niemandem schadet und Gott für seine Gaben dankt, ist gegen sein Handeln nichts einzuwenden. Wenn Paulus an Titus schreibt, den Reinen ist alles rein, den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides, ihr Sinn und ihr Gewissen, dann zeigt er, dass das individuelle Gewissen eine Rolle spielt in der Bewertung der geschöpflichen Dinge. Das Gewissen kann durch mangelnde oder falsche Informationen irregeleitet sein. Obwohl ein Christ auf das schwache oder irrende Gewissen seines Nächsten Rücksicht nehmen soll, so steht doch die Wahrheit im Raum, dass dem Christen der Gebrauch der geschöpflichen Gaben freisteht. Freilich nach Maßgabe des Glaubens. Der Hebräerbrief spricht darum die Ermahnung aus, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Und Paulus sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt. Aber es soll mich nichts gefangen nehmen, 1. Korinther 6, Vers 12. Und in dieser Freiheit kann der Christ anhand der Gebote Gottes beurteilen, was gut ist, und so leben, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung, wie es in Römer 15, Vers 2 heißt. Allerdings, wenn ein Mensch nicht im Glauben an Christus lebt und handelt, dann sündigt er. Und zwar selbst dann, wenn er formal den Geboten Gottes gemäß handelt und sogenannte gute Werke tut. Dann ist sein Handeln unrein und sündig, weil es ohne Christus geschieht. Und Christus haben wir ja nun nur durch den Glauben. Und darum kann Paulus sagen, was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Das ist der Grundsatz. Und das gilt sogar für den Christen. Handelt ein Mensch nicht aus dem Glauben an Christus, dann wird sein Gewissen ihm Vorhaltungen machen, noch nicht genug getan zu haben und ihn dazu verleiten, mit frommen oder eben auch mit politisch korrekt klingenden Anweisungen seinem Handeln einen Sinn zu geben. Doch er wird gleichwohl das Ziel seines Lebens verfehlen. Also, die Reinheit des Menschen kommt weder durch den Verzicht auf bestimmte Speisen, noch durch religiöse Riten, noch durch menschliches Handeln generell, sondern sie kommt von Christus her, von Christus selbst. Und der Mensch hat sie, wenn er dem Evangelium glaubt. Bevor wir zur Landung ansetzen, müssen wir uns aber noch abschließend das Folgende vor Augen führen. Das alles ist aber noch nicht die eigentliche Aussageabsicht des Apostels Paulus. So sehr er für einen freien Gebrauch der geschöpflichen Dinge kämpft, so möchte er, dass die Christen in Fragen des Gewissens Rücksicht nehmen aufeinander. Und es gibt eben auch Christen, die sich ein Gewissen daraus machen, bestimmte Dinge zu gebrauchen. Damals war es das Essen des Götzenopferfleisches. Heute mögen es andere Dinge sein, etwa homöopathische Arzneimittel, Alkohol, Fernsehen oder eben auch das Internet oder Nacktheit in der Sauna und vielleicht auch wieder das Schweineschnitzel. Paulus möchte, dass ein Christ seinen Nächsten nicht provoziere, etwas gegen sein Gewissen zu tun, gegen das Gewissen des Nächsten zu tun. Der Christ, der stark ist im Glauben, der möge in solchen Fällen auf den Gebrauch seiner Freiheit verzichten, um seinem Nächsten keinen Anstoß zu geben. Denn wenn der Nächste, der schwach ist im Glauben, gegen sein Gewissen handelt, dann ist das für ihn so, als würde er gegen Gottes Willen handeln. Und tut er es trotzdem, dann handelt er eben nicht aus Glauben, sondern er hat Zweifel, ob sein Handeln recht ist. Und er läuft Gefahr, in seinem Glauben Schiffbruch zu erleiden und schlussendlich verloren zu gehen. Das hat Paulus vor Augen, wenn er an die Korinther schreibt. Und so wird durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde gehen, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Darum, wenn meine Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr Fleisch essen, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Gottes Herrschaft erweist sich also nicht zuerst im äußeren Handeln, im Gebrauch oder Nichtgebrauch der geschöpflichen Gaben. Paulus sagt ja, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Das will sagen, es ist der Glaube an Christus, der die Gerechtigkeit empfängt, die vor Gott gilt, durch den ein Christ dann auch Frieden mit Gott hat und an dem geschenkten Heil Freude und Erfüllung finden kann. Und aus diesem heraus zu leben und in dieser Gesinnung seinem Nächsten zu dienen, und Gott darin zu ehren, das ist die Weise, auf die ein Mensch Teil hat an der gnädigen Herrschaft Gottes in Jesus Christus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.